Ja, zu Beginn der Predigt möchte ich euch dazu einladen, runterzukommen, zur Ruhe zu kommen, mal tief Luft zu holen, einzuatmen, auszuatmen, vielleicht sogar die Augen zu schließen und euch dann vor eurem inneren Auge eure Teenagerzeit vorzustellen. Ja, bei dem einen dauert es ein bisschen länger, bei dem anderen ist es noch nicht so lange her. Aber denkt mal wirklich darüber nach, wie war denn eure Zeit als Teenie? Was habt ihr da gemacht? Was habt ihr gedacht? Was habt ihr gefühlt? Was waren so die Emotionen und Ereignisse, die euer Leben bestimmt haben? Jawohl. Daniel, um den es heute geht, ist ein Teenager und in dieser Lebensphase wird ihm alles genommen. Er verliert seine Heimat, er verliert seine Familie, seine religiöse Erziehung und Sozialisation und sogar sein Name wird ihm weggenommen. Man schreibt das Jahr 605 vor Christus. Da passiert im Mittleren Osten eine Veränderung. Die Babylonier besiegen Ägypten in der Schlacht von Karkemisch. Und jetzt haben die Babylonier im Nahen Osten die Vormachtstellung. Und das bedeutet zum Beispiel für Israel, fürs Südreich, dass es jetzt ein besetztes Gebiet ist. Nicht mehr der Ägypter, sondern des Königs Nebukadnezar II. Und Nebukadnezar II. Besetzt Israel. Und was macht er? Er geht in den Tempel, nimmt die Tempelschätze, die in dem Tempel waren, und lässt sie in sein Land bringen, in den Tempel seines Gottes, des Gottes Marduk, als Symbol dafür, dass man gesagt hat, mein Gott ist stärker als euer Gott. Mein Gott hat euren Gott, den Gott Israels, besiegt. Und Gott hat das mit sich machen lassen. Aber Nebukadnezar hat nicht nur die Tempelschätze mitgenommen, sondern sich auch eine Elitetruppe junger Männer ausgesucht. Junge Männer, die schön von Gestalt waren, einen perfekten Körper, einen perfekten Body hatten, die intelligent waren, eine hohe Auffassungsgabe hatten und vom adligen königlichen Geschlecht. Das waren die Kriterien, nach denen König Nebukadnezar sich aus Israel eine Truppe von jungen Männern mitgenommen hat in sein Reich. Warum hat er das gemacht? Er hat das gemacht zum einen, damit man ein Stück weit die Macht des besetzten Staates schwächt und diese Männer sollten diese besonderen Kriterien nicht haben, um Sklaven zu sein oder Bauarbeiter, sondern sie sollten ein Elite-Ausbildungsprogramm durchlaufen, um dann später am Hof des Königs als seine Beamten ihm zu dienen. Das hat man gemacht, damit man auch so eine gewisse Beziehung oder einen gewissen Kanal noch zu dem besetzten Gebiet, zu dem Vasallenstaat hatte. Und zu dieser auserwählten Elitetruppe gehört auch Daniel. Oder ist er gerade mal ein Teenager, vielleicht 15 Jahre alt. Ungefähr so schätzt man das. Und das Erste, was bei diesem Elite-Ausbildungsprogramm gemacht wird, ist, dass Daniel, der auch mit seinen Freunden in diesem Elite-Ausbildungsprogramm war, seine Identität genommen wird. Daniel und seine Freunde bekommen einen neuen Namen. Der Name drückt ein Stück von der eigenen Identität aus und früher hatte das noch einen viel, viel höheren Stellenwert. Daniel, das Wort bedeutet, Gott ist mein Richter, beziehungsweise es richtet Gott. Und jetzt bekommt er einen Namen, der heißt Belshazzar. Und in diesem Wort steckt Bel, das ist so eine Art Obergott, der damals sehr bekannt war. Und der Rest von dem Namen weiß man nicht so genau, aber bedeutet sowas wie, die Königin schütze ihn. Aber was hier interessant ist, ist, in dem Namen Daniel steckt auch seine Identität mit dem Wort El, Gott richtet, aber das wird ihm jetzt genommen. Er soll jetzt eine neue Identität bekommen unter dem Schutz und der Macht des neuen Gottes, des Gottes Bel, und soll quasi umprogrammiert werden als ein Diener, als Beamter am Hof des Königs. Und zu diesem Elite-Ausbildungsprogramm gehört auch ein Ernährungsplan. Neben den ganzen akademischen und schulischen Veranstaltungen gab es auch einen Ernährungsplan. Ja, das ist ja heute auch ganz wichtig, ein guter Ernährungsplan. Das Problem war, der Daniel konnte sich jetzt nicht mit seinem Fitnesstrainer zusammensetzen und zusammen einen Ernährungsplan erstellen, wie das so zusammenpasst, sondern der wurde nun mal vorgeschrieben. Und das Problem war, dass auf diesem Ernährungsplan eben Sachen drauf waren, die Daniel von seinem Glauben her, von seiner Überzeugung nicht essen durfte, weil er sich dann damit kultisch verunreinigt hätte. Und dann heißt es, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich nicht mit der Speise des Königs und mit dem Wein, den er selbst trank, nicht verunreinigen müsse. Eine Zwickmühle. Was macht der Daniel? Er hat sich zum Ersten in seinem Herzen schon mal fest vorgenommen, okay, ich habe zwar eine neue Identität bekommen, ich weiß, ich werde hier umgeschult und umprogrammiert, aber ich nehme mir von Grunde her mir im Herzen schon vor, Gott treu zu bleiben. Er rebelliert nicht, er macht keinen Aufstand, aber er nimmt sich in seinem Herzen vor und fasst für sich den Beschluss, das will ich nicht. Und der Daniel sagt dann zu seinem Ausbildungsleiter, hey, pass mal auf, können wir da nicht was machen? Ich möchte mich nicht verunreinigen, gibt es da nicht irgendwie eine Möglichkeit, was zu machen? Und der sagt, ich mag dich zwar, aber ich habe Angst, dass wenn ich dich dem König präsentiere, du quasi schlechte Ergebnisse lieferst wie die anderen. Ich habe leider Angst, dann bin ich einen Kopf kürzer. Was macht Daniel? Kann man nichts machen, ha? Gibt auf? Nein. Daniel ist schlau, er geht eine Stufe höher und fragt sozusagen den Vorgesetzten dieses Ausbildungsleiters und schlägt ihm einen Deal vor. Er sagt, hey, können wir so eine 10-Tage-Challenge machen? Ja, wir essen nur Gemüse, wir essen nur das, was uns erlaubt ist, und dann kannst du ja mal gucken, wie die Ergebnisse aussehen. Und Gott ist wohlgesonnen dem Daniel und seinen Freunden und er stimmt zu. Irgendwann werden die Ergebnisse dem König präsentiert, ne? Also die Abschlussprüfung dieses Elites-Programm, die hat der König höchstpersönlich vor sich genommen. Der König war der Prüfer und Daniel und seine Freunde waren, steht 10-mal klüger, ja, ein symbolischer Ausdruck, viel schlauer und weiser wie die anderen. Ja, das ist doch eine schöne Geschichte, ne? Am Ende wurden sie in die Dienste des Königs gehoben und hatten eine gehobene Stellung. Eine schöne Geschichte. Daniel und seine Freunde waren mutig, sind Gott treu geblieben. Gott hat sie gesegnet, hat sie belohnt. Sie sind jetzt Diener am Hof des Königs. Ende gut, alles gut. Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Nein, nicht ganz. Vielleicht könnte man sagen, sie lebten glücklich so lange, bis der König ein neues Gesetz erlassen hatte. Macht steigt ja bekanntlich zu Kopf. Und so war das auch des Öfteren bei diesem König Nebukadnezar. Er war wirklich extrem und enorm mächtig. So ein großer Herrscher, den gab es nach ihm nicht mehr. Und dieser Nebukadnezar hat sich dann gedacht, ja, pass mal auf, ich baue mal hier so eine Statue, ja, so ein Bild, wie ich mir meinen Gott Marduk vorstelle. Und die Statue war 30 Meter hoch, 3 Meter breit und vollkommen aus Gold. Und dann war sein Plan, okay, ich will hier so eine Einweihungsfeier machen für diesen Gott. Und alle sollen dabei sein, alle Hofbeamten sollen bei dieser Einweihungsfeier dabei sein. Und dann soll Musik ertönen und alle sollen gemeinsam, wenn die Musik ertönt, akkurat gleichzeitig auf die Knie gehen und diese Statue anbeten. Das sollte signalisieren, die Einheit des Reiches. Alle fallen gleichzeitig einheitlich auf die Knie und beten diesen Gott an. Und jetzt hatten Daniel und seine Freunde ein paar Neider, wie das halt nun mal so ist in unserem Leben. Und die haben dem König gesagt, hey, pass mal auf, da gibt es so ein paar Juden, die widersetzen sich deinem Befehl. Die knien nicht vor deiner Statue nieder. Was machen wir jetzt? Und da schauen wir jetzt in unseren Bibeltext, das ist Daniel 3. Und ich lese ab Vers 13. Nebukadnezar tobte vor Wut und befahl, Schadrach, Meschach und Abednego zu holen. Sie wurden ihm vorgeführt und er fuhr sie an. Stimmt das, was ich da gehört habe? Ihr wollt meinem Gott nicht die Ehre geben und ein goldenes Standbild nicht anbeten? Wir werden es ja sehen. Wenn jetzt die Hörner, Flöten und Pfeifen, die Harfen, Lauten, Dudelsäcke und alle anderen Instrumente ertönen und ihr euch augenblicklich niederwerft und das Standbild anbetet, das ich habe machen lassen, dann soll die Sache erledigt sein. Dann ist kein Problem. Wenn ihr es aber nicht tut, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott sollte euch dann vor mir schützen? Schadrach, Meschach und Abednego erwiderten dem König, wir haben es nicht nötig, dir etwas darauf zu antworten. Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten, aber auch, wenn er das nicht tut, deinen Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Da geriet Nebukadnezar noch mehr in Wut und sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn über Schadrach, Meschach und Abednego. Er ließ den Ofen 7-mal so stark heizen wie sonst. Dann befahl er seinen kräftigsten Kriegsleuten, die 3 zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. Der Befehl wurde auf der Stelle ausgeführt und man warf sie mit all ihren Kleidern, mit Hosen, Mänteln, Mützen in den glühenden Ofen. Weil der Ofen auf Befehl des Königs so stark geheizt worden war, wurden die Männer, die die 3 hinaufbrachten, von den herausschlagenden Flammen getötet. Schadrach, Meschach und Abednego fielen gefesselt mitten in die Glut. Das hier ist ein sehr interessanter Konflikt. Interessanter, als er auf den ersten Blick scheint. Denn der König Nebukadnezar hat den Gott Israels, den Gott Daniels, anerkannt und schon angebetet. Vor dieser Geschichte war es so, dass der König Träume und Visionen hatte, die ihn beängstigt haben. Und im ganzen Land konnte ihm keiner seiner weisen Zauberer und Propheten diesen Traum deuten, außer Daniel. Und als Daniel ihm den Traum gedeutet hat, ist der König auf die Knie gefallen vor Daniel und hat gesagt, du kriegst Rauchopfer, Speisopfer und hat den Gott Israels anerkannt und angebetet. Und danach hat Daniel den König gebeten, seine 3 Freunde noch eine Ebene höher ins Amt zu heben. Und das hat der König dann gemacht. Und jetzt ist es folgende Situation. Daniels Freunde, also er selbst ist ja hier nicht dabei, Daniels Freunde sind vor dem König und der König sagt, betet meinen Gott an. In Klammern, ich habe ja euren Gott auch schon angenommen, akzeptiert und angebetet. Und die sagen, nein, das machen wir nicht. So, jetzt stellt euch mal vor, oder stell dir mal vor, du hast einen Freund, der ist vielleicht Buddhist oder hat einen anderen Glauben und sagt, ah, du bist Christ und ich merke, da ist auch was dran. Ich würde auch gerne mal zu deinem Gott beten. Ja, das ist interessant. Dann sagst du, okay. Und dann sagt der irgendwann mal, ja, willst du vielleicht auch mal zu meinem Gott beten? Und du sagst, auf keinen Fall, niemals. Hört sich nicht gerade tolerant an. Der König hat den Gott Israels akzeptiert und jetzt kann man auch verstehen, warum er so sauer ist und sagt, aber ihr akzeptiert meinen nicht. Und ich habe euch hier in das hohe Amt gehoben, weil Daniel darum gebeten hat. Die Konsequenz ist, sie bleiben standhaft, ihr Glaube bewährt sich und sie werden verurteilt, werden in den Feuerofen geworfen. Die Frage ist, was hat diese Geschichte eigentlich mit uns heute zu tun? Also, wir leben nicht in einem fremden Land, wir sind in unserer Heimat, es gibt keine Könige mehr, erst recht keine Könige, die uns irgendwie dazu zwingen, vor einem Gott oder vor einem Bild niederzufallen und das anzubeten. Das ist doch völlig weit weg von uns. Was hat das mit uns zu tun? Ich glaube, das Erste, was wir registrieren müssen, ist, dass wir als Christen, die Jesus Christus nachfolgen, in dieser Welt Fremdkörper sind. Genauso wie Daniel im Exil in Babylon quasi ein Exot war, nicht dahin gehört hat, so sind auch wir Christen Fremdkörper in dieser Welt. Selbst Jesus war Fremdkörper. Das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erkannt. Er kam in sein Eigentum, aber die haben gesagt, nope. Wir merken das zwar hier nicht so stark, dass wir Fremdkörper sind, weil wir in einer, sag ich mal, sehr frommen Umgebung leben, aber in anderen Teilen Deutschlands oder wenn ihr auch mal die Jugendlichen fragt, an der Uni und so weiter, wenn du da sagst, ich glaube an Gott, ich glaube an die Bibel und ich lebe nach diesen Maßstäben, dann wirst du angeguckt, als wärst du vom anderen Planeten. Als ich Studentenjob gemacht habe, ich habe gesagt, ja, was machst du? Ja, ich bin Pastor. Was ist das? Noch nie gehört. Keine Ahnung. Das muss uns klar sein, dass wir de facto in so einer Situation eigentlich stecken. Wir versuchen oft, das immer so ein bisschen schön zusammenzumachen, aber wir sind nun mal Fremdkörper irgendwie. Das Zweite ist, ja, wir werden nicht gezwungen, vor einem Gott niederzuknien und den Gott anzubeten. Aber dennoch geschieht diese Geschichte jeden Tag. Es wird nicht gesagt von dem König, fall nieder und bete die Statue an. Aber was ist denn ein Gott? Was ist denn die Rolle von einem Gott? Und Gott ist das, wo du sagst, davon hängt mein Leben ab. Das ist meine Lebensgrundlage, das ist mein Lebenssinn. Die Gesellschaft sagt, bete deinen Kontostand an. Das ist es das. Geld verdienen, das gibt dir Freiheit, Sicherheit, das erfüllt dich. Alle machen das. Ja, das machen wir. Die Gesellschaft sagt, Sexualität, deine Sexualität ausleben, Pornografie, das ist es, das erfüllt dich. Nicht an irgendwelche Vorgaben halten, was ist das? Ja, das ist das Nonplusultra. Alle machen, ja, das machen wir, das machen doch alle, die knien doch auch, ich auch mit. Wissen kann dein Gott sein, deine Fähigkeiten, wo du dich drauf verlässt. Ja, ich bin's. Ich weiß es. hier meine Intelligenz. Sogar Theologie kann zu einem Gott werden. Ich hatte einen Dozenten, der war so ein richtiger Theologie-Junkie. Und der hat uns dann erzählt, ich musste quasi meine Theologie nehmen und damit zu Jesus gehen und sagen, das ist für mich wie eine Sucht. Das ist für mich irgendwie etwas geworden. Das ist aber was anderes wie Jesus. Und hat gesagt, Jesus, hilf mir, was soll ich damit machen? Sogar so etwas kann diese Rolle einnehmen. Nur weil wir an Gott glauben oder an seine Existenz und sonntags morgens hier sitzen, heißt das noch lange nicht, dass Gott in meinem Leben auch die Rolle einnimmt, die ihm gebührt. Die Rolle eines Gottes. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. David Foster Wallace, das war ein US-amerikanischer Schriftsteller und Hochschullehrer. Und er hat was Interessantes zu diesem Thema geschrieben. Er war nicht gläubig, er war nicht religiös, aber er schreibt Folgendes. Im Alltag des heutigen Lebens, vielleicht können wir das einblenden, im Alltag des heutigen Lebens gibt es so etwas wie Atheismus nicht. Es gibt auch so etwas wie Nichtanbetung nicht. Jeder Mensch betet an. Die einzige Wahl, die wir haben, ist, was wir anbeten wollen. Und ein hervorragender Grund für die Wahl eines Gottes oder einer spirituellen Sache, die man anbetet, sei es Jesus Christus oder Allah, sei es Jahwe oder die Wicca-Muttergöttin oder die vier edlen Wahrheiten oder irgendeine nicht fassbare Reihe von ethischen Prinzipien, ist, dass so ziemlich alles andere, was man anbetet, einen bei lebendigem Leib auffrisst. Wenn du Geld und Dinge anbetest, wenn sie dir Sinn in deinem Leben geben, dann wirst du nie genug haben. Sie werden dir nie das Gefühl geben, genug zu haben. Das ist die Wahrheit. Wenn du deinen eigenen Körper, deine Schönheit und deine sexuellen Reize anbetest, wirst du dich immer hässlich fühlen. Und wenn sich die Zeit und das Alter bemerkbar machen, wirst du 1 Million Tode sterben, bevor sie dich endlich beerdigen. Das heißt, dieses Prinzip steckt in jedem von uns. Jeder von uns hat etwas in sich, das er absolut liebt, das diese Rolle von einem Gott ausfüllt. Und das erkennen selbst Leute, die nicht religiös sind. Und wir haben die Frage und die Wahl, was ist es bei uns in unserem Leben? Daniel und seine Freunde haben diese Entscheidung getroffen. Sie bleiben standhaft. Die Frage, die ich mir oft gestellt habe, ist, was motiviert mich eigentlich bei dieser Geschichte? Man könnte auch mal darüber nachdenken, was ist das eigentlich für ein Gott, der so etwas verlangt, dass wir für ihn gerade stehen und bereit sind, alles aufzugeben. Die drei Freunde, die eine hohe Stellung hatten, waren bereit, dafür zu sterben. Was ist das für ein Gott, der verlangt von uns, dass wir nicht die Knie beugen, bereit sind, für ihn ins Feuer zu gehen? Ist das ein liebender Gott? Nun, das Erste, was mich motiviert, ist, dass ich weiß, ich habe einen Gott, einen Jesus, der für mich nicht die Knie gebeugt hat, als man das von ihm verlangt hat. Bevor Jesus seinen Dienst beginnt, führt der Teufel ihn in die Wüste und bringt ihn in viele Prüfungen. Und die letzte Prüfung ist, der Teufel zeigt Jesus die Weltreiche in ihrer Herrlichkeit und sagt ihm, das kannst du alles haben, gar kein Problem, ich gebe dir das. Du musst nur mal kurz so einen Knicks machen und mich anbeten. Ist ja nicht so schlimm, nur mal hier so einen kleinen Knicks machen und mich anbeten, dann kannst du das schon alles haben. Und jetzt könnte man denken, oh, das war doch für Jesus kein Problem, der war doch Gott, das ist doch für ihn keine Herausforderung. Aber für Jesus war das eine sehr, sehr große Versuchung, weil er genau das wollte. Sein Ziel war es, wieder rechtmäßiger Herrscher dieser Welt zu sein. Und der Teufel hat ihm jetzt die Möglichkeit gegeben, eine angenehme Abkürzung zu machen. Jesus wollte nicht, dass durch Leid, durch das Tod gehen. Er hat gebetet, mach es nicht, Vater im Himmel, wenn es geht, lass es an mir vorbeigehen. Und das war eine große Versuchung für ihn. Aber Jesus ist da für mich gerade gestanden und hat gesagt, nein, ich bete nicht an. Ich beuge meine Knie nicht. Für mich gibt es nur einen Gott, vor dem ich meine Knie beuge. Das ist sehr tröstlich, sehr motivierend, dass ich weiß, bevor ich etwas für Jesus tue, hat er das schon für mich getan. Das Zweite ist, dass in der Bibel Babylon nicht einfach nur eine Stadt ist, sondern Babylon beschreibt ein antigöttliches System. Ein System, das Gott hasst. Hochmut, Stolz, Neid, Überheblichkeit, sexuelle Ausschweifung. Das ist ein System, ein Geist, den es heute immer noch gibt. Und selbst in der Offenbarung wird der Sieg über den Teufel damit bezeichnet, dass der Engel sagt, Babylon ist gefallen. Die große Hure Babylon ist gefallen. Dieses System gibt es immer noch. Und wenn ich sage, ich muss ja nicht so 100% straight sein, ja, kann ich doch mal ein bisschen mitmachen. Gerade im Teenageralter, wo man sagt, mal ein bisschen was ausprobieren und viele Dinge hinterfragt. Ja, wie kann Gott nur so kleinkariert sein, so streng? Da passiert das schon mal schnell, dass man so leicht in die Knie geht. Ich kenne das sehr, sehr gut. Aber ich möchte mich diesem System nicht beugen. Mein Wunsch ist es, dass ich sage, Jesus, du hast das für mich getan und jetzt will ich das auch für dich tun. Aus eigener Kraft kann ich es nicht, aber ich weiß, du wirst mir die Kraft geben, wenn es soweit ist. Die Freunde geben nicht nach und kriegen die Konsequenzen zu spüren. Und die Frage, die sich auch für uns stellt, ist, wir als Gemeinde, wenn der gesellschaftspolitische Druck bei uns steigt, bei gewissen Themen, wie ist es dann bei uns? Wie reagieren wir dann? Da geht es nur nicht nur um mich persönlich, sondern da geht es dann auch um uns als Gemeinde. Sind wir da bereit, ins Feuer zu gehen? Und was passiert jetzt? Die drei Freunde kommen in den Feuerofen. Gott hat sie erstmal nicht irgendwie davor bewahrt oder gerettet. Aber dann geht die Geschichte so weiter, dass der König in den Feuerofen guckt und sieht, da ist noch ein vierter Mann. Das heißt, es einem, der gleicht wie der Sohn der Götter, ein Sohn der Götter, ist eine Bezeichnung für einen Engel, kann teilweise auch manchmal, beschreibt es auch sogar Jesus. Aber das ist ein sehr schönes Bild, dass Gott sagt, wenn du dich an mich klammerst, dann klammere ich mich auch an dich. Gott geht mit dir durchs Feuer. Das heißt schon in Jesaja, wenn du durchs Feuer gehst, dann wirst du nicht verbrennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Gott geht mit dir durchs Feuer. Wenn du dich an Gott klammerst, klammert sich Gott an dich. Ich klammer nicht an meine Fähigkeit, an mein Wissen, an mein Können. Ich klammer mich nicht mal an mein Leben. Ich klammer mich nur an Gott. Dann sagt, ich klammer mich auch an dich. Der Altbischof Gerhard Meyer hat gesagt, der Glaube ist Ausrüstung zum Leiden und nicht Bewahrung vor dem Leiden. Der Glaube ist Ausrüstung zum Leiden und nicht Bewahrung vor dem Leiden. Und ich kriege auch solche geistlichen Impulse per Mail zugeschickt und da war eine Frage diese Woche, wie bequem ist dein Glaube? Ja, wie bequem ist denn mein Glaube geworden? Die Frage muss ich mir stellen oder die Frage muss sich jeder für sich stellen. Ich bin der Überzeugung, dass es sich lohnt, sich an Gott zu klammern, standhaft zu bleiben. Weil was passiert, wenn wir das machen? Das ist ja die Frage. Wenn Glaube standhält, wenn Glaube sich bewährt, wisst ihr, was dann passiert? und passiert Mission. Was da passiert ist in Babylon, ist, dass der König erkannt hat, das ist der Gott Israels, ein mächtiger Gott. Sie sind nicht rausgegangen und haben missioniert oder irgendwelche Aktionen gemacht. Sie haben an Gott festgehalten. Und was passiert ist, Gott hat sich verherrlicht. Mission ist passiert, geschehen. Gott hat sich bekannt gemacht. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Wir müssen da nicht immer rausgehen, aktiv sein, was überlegen. Das gehört auch dazu. Aber wenn wir unseren Standpunkt vertreten, dann wird Gott das segnen. Früher oder später wird Gott uns dafür belohnen. Und wir sind auch heute hier, weil die ersten Christen unter Kaiser Nero zum Beispiel genau das gemacht haben. Waren bereit, ihr Leben zu geben in der Arena, wurden von Löwen aufgefressen. Und da haben die Leute gesehen, da ist was dran. Die sterben für ihren Glauben. So hat der Glaube sich verbreitet. Und deswegen sind wir heute Morgen hier. Wenn ich mich mit dem Daniel vergleiche, dann bekomme ich sehr schnell Minderwertigkeitskomplexe, weil ich muss ganz offen zugeben, so straight war ich nicht immer. Habe auch mal viele Dinge hinterfragt, mal ausprobiert oder gesagt, ja, ist denn Gott so eng? Kann man das nicht theologisch ein bisschen so verknüpfen, dass alle Friede, Freude, Eierkuchen ist? Die Freunde hätten mal sagen können, ja, auch mal ein kurzer Knicks vor dir, du betest ja unseren Gott an, dann können wir deinen auch anbeten, dann wäre doch alles gut gewesen. Und dann passiert schon mal, dass man irgendwie knickst oder in die Knie geht. Was passiert dann, wenn wir mal nicht immer so stabil sind und mutig? Wirft Gott uns dann weg? Will Gott uns dann nichts mehr zu tun haben? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns die nächsten zwei Sonntage. Das heißt, da wird es auch nochmal richtig spannend. Da müsst ihr unbedingt dabei sein. Was passiert, wenn ich mal in die Knie gehe? Was passiert, wenn ich Gott verleugne? Wichtige Fragen. Herzliche Einladung für die nächsten zwei Sonntage, wo wir uns dann diese Themen anschauen.